Tension.
Das haben wir mit dem Hotel so abgeklärt, dass wenn es voll ist, ist es halt voll. So. Recht herzlichen guten Abend. Ich darf die geschätzten Damen und die werten Herren, die heute hier anwesend sind, recht herzlich zu unserer Podiumsdiskussion zum Thema Feminismus recht herzlich begrüßen. Und danke für das zahlreiche Erscheinen, das ja darauf schließen lässt, dass das Interesse an diesem Thema sehr, sehr hoch ist. Ich bitte weiters die jüngeren Persönlichkeiten unter den Zuhörern, den älteren Damen und Herren vielleicht die Plätze anzubieten. Ich denke, dass das gerade für Studenten unter 30 sicher kein Problem darstellt. Damen und Herren, die vielleicht über 50 Jahre alt sind, den Platz anzubieten. Wer welche Tafel hochhält, ist in einem demokratischen Staat, glaube ich, niemandem vorzuschreiben, deswegen bitte solche Blödsinnigkeiten zu unterlassen. Ich übergebe jetzt das Wort kurz dem Leiter der politischen Arbeit der Burschenschaft Brixia, dem Herrn Magister Mösenbacher, der uns kurz erklären wird, wie es dazu kam, dass wir diese Veranstaltung durchführen können. Danke.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite einen schönen Abend. Es freut mich, dass diese Veranstaltung auf so reges Interesse stößt. Wir haben, wie Sie den Plakaten und Flugzetteln entnehmen konnten, ursprünglich 4 Diskutantinnen hier vorgesehen gehabt. 2 Stühle sind nun leer, 2 Diskutantinnen sind übrig geblieben und ich möchte Ihnen kurz erläutern, eingangs, wie es zu diesen beiden Absagen gekommen ist. Wir haben ursprünglich 5 Zusagen für diese Veranstaltung gehabt. Das waren die 4 Damen, die auf dem Plakat angekündigt waren und das 5. hat noch die Frau Dr. Christine Bauer, Landtagsabgeordnete der Grünen und Frauensprecherin der Grünen, zugesagt. Das allerdings zu einem Zeitpunkt, wo Plakate und Flugzettel bereits in Druck gewesen sind und wir auch die Anzahl der Diskutantinnen, einfach um nicht den zeitlichen Rahmen zu sprengen, auf 4 Personen begrenzt haben. Ich habe der Frau Dr. Bauer dann angeboten, dass wir es so handhaben werden, und das haben wir heute auch vor, dem Publikum sehr breiten Raum zu geben für seine Beiträge, und dass sie natürlich, wenn sie sich bei dieser Veranstaltung einbringen möchte, den nötigen zeitlichen Rahmen dafür zur Verfügung gestellt bekommt. Am Dienstag dieser Woche habe ich schließlich ein E-Mail erreicht aus dem Büro der Nationalratsabgeordneten Magister Wurm, der SPÖ, die krankheitsbedingt alle Termine diese Woche absagen musste, so auch denjenigen zu dieser Diskussionsrunde. Ich habe dann in der SPÖ-Landesgeschäftsstelle nachgefragt, ob es möglich wäre, einen Ersatz für die Frau Magister Wurm zu schicken aus den Reihen der SPÖ-Frauen, der SPÖ allgemein oder einer Vorfeldorganisation. Die SPÖ hat das abgelehnt. Gestern hat mich schließlich ein E-Mail erreicht, oder besser gesagt ein 2. aus dem Vizerektorat, dem Büro der Frau Professor Ballock, in dem nur in aller Kürze drinnen gestanden ist, die Zusage wurde irrtümlich gegeben, Frau Professor Ballock wird nicht an dieser Diskussion teilnehmen. Vorgehensweise ohne Anruf oder sonst irgendwas, nur durch einen relativ unhöflichen 2-Zeiler per E-Mail gelinde gesagt, für etwas sonderbar gehalten und hat dann versucht, sie telefonisch zu erreichen, was mir nach mehreren Versuchen auch gelungen ist. Ich habe ein langes Telefonat mit ihr geführt, wo sich die Frau Professor Ballock dahingehend geäußert hat, dass bisher sämtliche E-Mails, wo wir in Kontakt waren im Laufe der letzten 2 Monate, alle über ihre Sekretärin gelaufen seien und sie bis gestern von dieser Veranstaltung überhaupt nichts gewusst hätte und auch meinen Namen nicht gekannt hätte. Ich bin dann mit ihr so verblieben nach einer längeren Diskussion, dass ich diese Aussage, dass eben nur die Sekretärin mit mir kommuniziert hat und ihren Termin gar nicht einmal mitgeteilt hat, dass ich diese Aussage für relativ unglaubwürdig halte. Es ist allerdings so, dass sich daran nichts ändern lässt. Wir finden es nur bedauerlich. Umso mehr möchte ich mich bedanken bei Frau Rosenkranz und Frau Steinbach, mit denen von Anfang an eine sehr unkomplizierte Zusammenarbeit möglich gewesen ist. Und wir sind sehr dankbar, dass man sich zumindest auf 50% der zugesagten Diskutantinnen verlassen kann. Und Sie heute unter uns sind herzlich willkommen. Kürze mit der Diskussion beginnen. Ich möchte nur einen Punkt abschließend noch festhalten, weil wir die Erfahrung haben aus vergangenen Veranstaltungen der Burschenschaft Brixia, in denen die anschließende Berichterstattung darüber gelinde gesagt, nicht sehr objektiv gewesen ist, teilweise auch nicht sehr sachlich gewesen ist, wenn sich Medienvertreter hier im Raum befinden. Dann würde ich Sie bitten, die Vorgeschichte, die ich Ihnen gerade erzählt habe, im Hinterkopf zu behalten, denn ich sehe die Berichte schon wieder vor mir, die dann morgen in den Zeitungen stehen, wo drinnen steht, nach der Art, das ist wieder typisch, die Burschenschaft Brixia organisiert eine Diskussionsveranstaltung zu einem Thema, mit dem sie sich eher kritisch auseinandersetzen, und dann kommen nicht einmal diejenigen zu Wort, die sich beruflich oder politisch für die Ideen des Feminismus und für die Ideen des Gender Mainstreaming begeistern können und einsetzen. Genauso war es nicht. Wir haben von Anfang an versucht, eine zwar sehr heterogene, aber eine sehr ausgewogene Runde hier zusammenzustellen, in der wir uns wirklich bemüht haben, das Thema von allen Seiten her zu beleuchten. Wenn von einer Seite leider nur Absagen kommen, längerfristige oder kurzfristige Absagen, ist das für uns sehr bedauerlich, aber es liegt, wie gesagt, nicht in unserer Macht, sondern wir haben von Anfang an versucht, das sehr ausgewogen zu veranstalten. Nichtsdestotrotz, wir freuen uns trotzdem auf eine interessante und angeregte Diskussion und werden, wie gesagt, am Ende dieser Veranstaltung auch den Publikumsfragen breiten Raum geben. In diesem Sinne, dass der Wahlspruch unserer Freundschaftsverbindung der Lubia München lautet: frei in Rede, kühn in Tat. In diesem Sinne, wir reden uns diesen Spruch für den heutigen Abend aus. Im Sinne der freien Rede bitte ich Sie, Sie haben das Wort.
Ja, danke. Wir haben es also auf jeden Fall geschafft, zwei Persönlichkeiten einzuladen, die sich für die Ideen des Feminismus und Gender Mainstreaming interessieren. Und in der ersten Runde bitte ich jetzt, die Zusammenhänge mit diesem Thema aus dem Forschungs- und Berufsleben zu erläutern. Und ich bitte die Frau Dr. Steinbach zu beginnen.
Meine Damen und Herren, vielleicht auch wegen der etwas aufgekochten Stimmung hier erst 2 Worte. Ich denke, wir sollten uns auf den Standpunkt von Voltaire einigen. Ich teile Ihre Meinung nicht, sagte Voltaire, aber ich würde mich dafür umbringen lassen, dass Sie sie äußern können. Wer diesen Standpunkt nicht teilt, meine Damen und Herren, der führt auf jeden Fall, wenn er sich dann noch links nennt, einen klassischen, dreisten Etikettenschwindel mit sich. Denn die Basis der Meinung ist die Meinungsfreiheit. Wie soll man die Wahrheit herausfinden, wenn die Meinungsfreiheit nicht gelten kann? Also eins muss klar sein. In diesem Raum steht, tot ist er, Voltaire und sonst niemand. Und wer dieses Prinzip nicht teilt und stattdessen brüllt oder keift, der sollte den Saal rechtzeitig verlassen.
Thank you.
gestellt, weil zwei Worte doch noch zu dieser doch wirklich obszönen Absage. Sie hätte nicht gewusst, wer eigentlich. Na nun, dann muss man seine eigenen Briefe halt auch lesen. Was ist von jemandem zu halten, der an der Stelle, wo das freie Wort gelten kann, jetzt rede ich und Sie halten den Mund, wo das freie Wort gelten kann, kneift, wie die Person, die jetzt angeblich doch mit Staatsknete und unseren Steuergeldern jeden Tag uns die Genderdoktrin in die Hirne pfeifen, dann gibt es einmal die Gelegenheit, meine Damen und Herren, einmal gibt es die Gelegenheit, das freie Wort und die freie Debatte mit erklärten Kontrahenten zu führen. Und wo sind diese Damen? Sie kneifen. Halten wir das fest? Und hier steht das Glas. Und da steht das Schild, dass jeder an diesem Abend immer daran erinnert ist, wer hier die freie Debatte nicht führen will. Das mal einleitend. Ich denke, darauf sollten wir uns einigen, sonst ist jede Debattengrundlage verlassen. Meine Damen und Herren, Gender Mainstreaming hat mit der Gleichheit so viel zu tun, wie der Papst und Hitler mit der Gleichheit zu tun haben. Ich habe ja Szenenapplaus gerne, aber wenn dann nach jedem Satz kommt, stört es trotzdem die Debatte. Also Sie können sich ja danach äußern und argumentieren, das ist durchaus in Ordnung. Aber zunächst mal rede ich. Und dann Frau Rosenkranz und dann kann es die Debatte geben. Also nochmal, Gender Mainstreaming hat mit der Gleichheit so viel zu tun, wie der Papst und Hitler mit der Gleichheit zu tun haben. Nämlich gar nicht. Wofür steht Gender Mainstreaming? Dass man an allen Stellen, wo das Geschlecht keine Rolle spielt, immerzu und jeden Tag daran erinnert wird. Das ist, als wenn einem ständig jemand am Schwanz oder an der Schamlippe zieht. Und zwar an Stellen, wo es nicht hingehört, meine Damen und Herren. Was ist die einzige Stelle, wo die Sexualität, wo das Geschlecht eine Rolle spielt? Das ist die Sexualität. Und ausschließlich dort hat sie eine Rolle zu spielen. Ansonsten hat jeden vernünftigen Menschen die Tat einer Person zu interessieren, und die Ergebnisse dieser Taten, und nicht das Geschlecht, auch nicht die Rasse, nein, sondern ausschließlich Ergebnisse und Taten. So ist es, denn ob ein Herr Obama mit dunkler Hautfarbe und Mann oder eine Condoleezza Rice mit dunkler Hautfarbe und Frau oder
die Frau Diskutantin ist am Wort und ich darf kurz einfallen, ich glaube, dass es von euch allen erwartet sein kann, dass ihr zumindest die Diskussionsteilnehmerinnen ausreden lasst und nicht bei jedem blöden Satz laut lacht und verdammt klopft. Nein, das muss von Studenten erwartet werden können, dass hier draußen eine einigermaßen ordentliche Diskussion geführt werden kann. Und wenn das von euch nicht zu erwarten ist, dann bitte ich euch, den Saal zu verlassen. Aber ich traue es euch auf jeden Fall zu. Frau Steinbach, Sie sind weiter am Wort.
Also ich würde das nochmal erhaken. Wer die Debatte nicht führen will, soll gehen. Das ist ganz einfach. Ja. Weil das freie Wort ist so selten. Die Staatspropaganda pfeift uns jeden Tag das Gleiche ein. Einmal können wir was anderes hören und dann sollen wir uns das verkreischen lassen. Nein, ich bin dagegen, alle haben zu gehen, die hier nur kreischen wollen. Für einen sinnvollen Diskussionsbeitrag jederzeit, alle anderen haben den Saal zu verlassen.
Jawohl.
Ruhe. Gut, also, was heißt Gleichheit? Gleichheit heißt, alle Menschen haben unabhängig von ihrem Geschlecht grundsätzlich gleiche sexuelle und intellektuelle Fähigkeiten und Bedürfnisse. Erstens. Zweitens, was heißt Gleichheit noch? In allen gesellschaftlichen Fragen hat das Geschlecht keine Rolle zu spielen. Nochmal, ob Herr Obama mit schwarzer Hautfarbe oder Frau Condoleezza Rice mit schwarzer Hautfarbe, oder Hillary Clinton mit weißer Hautfarbe, oder Herr Bush mit weißer Hautfarbe, unsere Steuergelder zu Millionen auf andere Länder bombt, das ist keine Frage des Geschlechts, sondern eine Frage von Recht und Unrecht und ist unabhängig vom Geschlecht zu beurteilen. Was macht das Gender Mainstreaming? Ich zitiere, das ist in Gesetzesform gegossene Ungleichheit, Zitat, Gender Mainstreaming bedeutet, bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein und regelmäßig zu berücksichtigen, weil es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt. Das ist in Gesetzesform gegossene Ungleichheit. Ich behaupte, unabhängig vom Geschlecht, gleich intellektuelle und sexuelle Fähigkeiten und Bedürfnisse. Die Gleichheit steht für die freie Sexualität. Niemand hat rein zu quatschen, wenn die Sexualität unter der Überschrift der Freiwilligkeit erfolgt. Egal was, wie lange, wie oft, mit wem dann jemand was macht, ist ausschließlich Privatangelegenheit. Und der Staat hat draußen zu bleiben, und zwar an jeder Stelle. Erstens. Zweitens, in allen gesellschaftlichen Fragen hat das Geschlecht keine Rolle zu spielen. Deswegen sind Quoten gleichheitsfeindlich, nur um ein Beispiel zu nennen. Was heißt in dem Zusammenhang freie Sexualität? Das bedeutet, wie ich sagte, unter dem Freiwilligkeitsaspekt ist alles, aber auch alles erlaubt. Keine Feministin, keine Hausfrau und kein Staatsorgan hat reinzuschnüffeln. Umgekehrt heißt es auch, wenn das Freiwilligkeitsprinzip verletzt ist, nachweislich, das ist ja klassisch Vergewaltigung, also die Erzwingung der Sexualität unter Gewalt, da steht Höchststrafe. Aber auch, und da dürften sich alle Feministen entlarven,
Feministinnen.
Na, das ist an der Stelle wirklich egal. Feministen und Kavaliere oder wie auch immer, das können sie nennen, wie sie wollen. An dieser Stelle dürften sich alle gleichzeitig entlarven. Der Sachverhalt ist der, wenn jemand anderes verleumderisch der Vergewaltigung bezichtigt, dann sollte ihm beim Nachweis dieser Verleumdung die gleiche Strafe anheimgestellt werden, liebe Gender- und Feministen, die gleiche Strafe anheimgestellt werden, die der Vergewaltiger, hätte er die Tat verübt, auch bekommen hätte. Nehmen wir diesen europaweiten Musterprozess an Kachelmann. Ein absolutes Unrecht, was an ihm verübt wird, unter der Überschrift, arme Frau wurde vergewaltigt. Er war es nicht, das ist völlig klar, wer die Sachlage kennt. Aber nehmen wir mal an, er hätte sie vergewaltigt. Dann müsste natürlich eines gelten, meine Damen und Herren, Gefängnis, Höchststrafe, keine Frage. Wenn jetzt allerdings der Denunziantin in Frauenperson nachgewiesen wird, dass sie verleumdet hat, dann hat sie für die gleiche Zeit dort zu sitzen. Ich nenne dieses Gesetz, was ein völlig egalitäres Gesetz wäre, aber leider nicht existiert, das Friedrich-Gesetz, und zwar meine ich hier Friedrich den Staufer und nicht den Preußenkönig, denn ihm ist zu verdanken, dass es in Europa heute noch Juden gibt. Warum? Er hat gegen die Katholiker durchgesetzt, meine Damen und Herren, und das sollten Sie wissen, dass ein Ritualmordverleumder, also jemand, der den Juden den Ritualmord anhängt, eben genau diese Strafe bekommt, als wenn der Jude den Ritualmord begangen hätte. Und das ist der Grund, warum wir in Europa überhaupt noch Juden haben und Hitler sein prochristliches Werk an dieser Stelle vollenden konnte, denn sonst wären gar keine mehr da gewesen.
Ritualmord war immer eine Legende.
Das war jetzt ja echt.
So, halten wir doch mal fest.
Alles, was Sie zu sagen haben, wird dann in der offenen, Sie haben dann die Chance, das in der offenen Rede dann dazu bringen, aber das sind die Eröffnungsreden und die bitte mit Stille über sich ergehen zu lassen.
Also nochmal, nur wenn nicht bekannt ist, dass der Ritualmord eine Lüge ist, das ist doch völlig klar. Was haben die Christen behauptet, damit sie den Freibrief für Pogrom an Juden haben? Die sagten, dass zum Passafest für das Backen des entsprechenden Brotes christliches Kinderblut verwendet wird. Das ist die Ritualmordlegende, das ist natürlich eine Lüge. Aber der Punkt ist der, massenhaft wurde das mit christlicher Deckung behauptet, die Pogrome an den Juden verübt, unter dieser Verleumdung. Was hat Friedrich II. Durchgesetzt? Wem diese Verleumdung nachgewiesen wurde, der wurde genauso bestraft, als wenn der Jude den Ritualmord tatsächlich begangen hätte. Und das muss doch im Fall Kachelmann gelten. Wenn jetzt dieser Frau nachgewiesen wird, und das spricht viel dafür, dass sie Kachelmann verleumdet hat, dann hat sie so lange zu sitzen im Gefängnis, wie er gesessen hätte, wenn er es getan hätte. Auf diesen Standpunkt müssen wir uns einigen und ich denke an der Stelle. Ja, was ist denn sonst, können wir doch nicht von Gleichheit reden. Nein, das können wir nicht.
Und doch, dann können wir.
Die freie Sexualität setzt voraus, dass beide Beteiligten es wünschen. Dann kann nicht im Nachhinein eine Frau kommen und sagen, huch, aber ich habe das gar nicht gewollt, nun bin ich aber so vergewaltigt worden. Das kann sie eben nicht. So, das sind mal der Grundposition zur Frage der Sexualität. Zweiter Punkt. Was beinhaltet die Gleichheit, die soziale und die Geschlechtergleichheit noch? Kein Parasitentum in Abhängigkeit vom Zufallsgeschlecht, was man mit der Geburt mitbringt. Also, keine Gelder für ausgehaltene Hausfrauen, kein Lohn für Hausarbeit. Selbstverständlich, es war übrigens eine Frühforderung von Alice Schwarzers Truppen. Der Lohn für Hausarbeit, wir haben das ja heute in weitester Strecke umgesetzt. Nein, also wenn man nicht arbeiten will, dann kriegt man auch keinen Lohn dafür. Das ist ganz einfach. Und wer arbeiten geht, der soll den entsprechenden Lohn nach Leistung bekommen und auch nicht nach Geschlecht.
Also, ist mit der Produktion der Arbeitskraft.
Vielleicht, okay, ich denke, ich habe meine Grundposition gesagt. Erstens freie Sexualität, Friedrichgesetz, zweiter Punkt, kein Parasitenspeck in Abhängigkeit von der Geburt, das heißt vom Geschlecht. Das wäre meine Position.
Danke, Frau Dr. Stärker. Ich bitte dann die Frau Rosenkranz, ihre Gedanken zum Thema dazu bringen.
Einen schönen guten Abend auch von mir, auch an Sie ein herzliches Willkommen. Es wird eine spannende Diskussion werden. Schöner wäre es natürlich, man hätte auch die anderen Kontrahentinnen am Tisch. Ich sage, ich bin ganz bewusst und freiwillig da und es ist auch nicht mein Mitarbeiter schuld, dass ich hierher gekommen bin. Ich habe also gewusst, wohin ich komme und zu welchem Vortrag ich geladen bin. Ich finde diese Entschuldigung, sich auf Mitarbeiter aufzuputzen, finde ich einigermaßen unvornehm und eigentlich eine seltsame Angelegenheit. Wir sprechen zu Feminismus oder Gleichheit und Sie haben auch schon angeführt, dass man sich darüber den Kopf zerbrechen kann. Das kann man. Ihre Darbietung, dass Gleichheit bedeutet, dass jede Person ungeachtet ihres Geschlechts vor allem, aber auch anderer Diversity-Qualitäten, ihre Neigungen und Talente zur vollen Entfaltung bringen kann und in keiner Weise dadurch eine Beeinträchtigung erfährt, ist absolut zu teilen und ist mit Sicherheit Grundlage, ist ja Verfassungsgrundlage, dass jeder Mensch in unserem Staat vor der Verfassung vom Recht her an seinen politischen Rechten als Rechtssubjekt und als Bürger völlig gleich ist, wird ja niemanden geben hier, der im Saal das in Frage stellt. Insofern die Aufregung, dass man hier Verbesserungen machen müsste, darüber wird noch zu diskutieren sein, ist relativ unberechtigt. Wenn man sich einem Thema nähert, das ist vielleicht auch ganz interessant für die Zuhörer, die persönliche Voraussetzung dazu zu erfahren, wieso beschäftigt man sich mit diesem Thema, wieso beschäftige ich mich mit diesem Thema, natürlich auch aufgrund persönlicher Zugänge. Deswegen ganz kurz ein bisschen meine Biografie. Ich habe 6 Töchter und 4 Söhne, war natürlich deswegen eine Zeit lang aus vollem Herzen und mit großer Begeisterung. Und ich sage Ihnen, der Umgang mit meinen Kindern war ebenso beanspruchend wie eine Rede im Parlament, überhaupt keine Frage. Unter Umständen manchmal mehr fordernd, weil ein Kind, das man liebt und mit dem man sich beschäftigt, und auch mit jedem Kind, möchte man sich gerne gut beschäftigen. Und die Fragen, die dort gekommen sind und die Reaktionen, die ich von meinen Kindern oft bekommen habe, die waren, möchte ich manchmal sagen, vielleicht auch manchen Reaktionen, die ich auf öffentlichen Veranstaltungen schon erlebt habe, deutlich überlegen. Es war eine gute Zeit, diese 15 Jahre, und es hat mir aber auch doch einiges, was sehr zeitbezogen ist, zur Kenntnis gebracht. Das war natürlich nicht ganz einfach. Wir leben in einer Zeit, und das ist gut so, und ich habe das Glück einer sehr guten Ausbildung genossen, in der die Rollenbilder sehr schwankend sind und nicht ganz einfach. Die Sache, dass Frauen sich vor allem um ihre Kinder kümmern, weil es eben auch, wenn es Kinder gibt, gleich mehrere waren, dass sie, wenn sie beruflich tätig sind, auch das ist ja in früheren Zeiten, was natürlich viele Historiker da sind, ein Normalfall gewesen. Die Position der Bäuerin oder der Handwerkersmeisterin war eine ganz wichtige Position, die in keiner Weise vakant bleiben konnte. Dass das aber in einem Umfeld war, wo Familie und sozusagen Erwerbswelt in einem war, das war gut geregelt und eigentlich einfach. Das haben wir lange verlassen. Wir müssen ein neues, ein zeitgemäßes Frauenbild entwickeln. Das ist mir immer klarer geworden, weil selbstverständlich habe ich also auch gerne immer wieder über diese schöne Arbeit hinausgeschaut und bin auch dann in die Politik gekommen, schon auch aus diesem Ansatz und habe eben auch versuchen müssen, mit dieser Doppelrolle zurechtzukommen. Und da ist mir gleich zu Beginn immer wieder ganz übel aufgestoßen, wie wenig das Kindeswohl eine Rolle spielt. Und wie wenig in Bezug auf die Position der Frauen und vor allem also auch der Mütter daran gedacht wird, dass in aller Regel, und die Mütter, die hier sitzen, werden mir recht geben, es im Fraueninteresse ist, dass es den Kindern gut geht. Mindestens so sehr wie im Interesse auch der Männer, aber man kann das nicht trennen und man kann es vor allem nicht gegeneinander ausspielen. Und das war der erste Punkt, wo ich also sehr, sehr kritische Einstellung gewonnen habe zum Feminismus. Denn der Feminismus, so wie wir ihn kennen, spielt mitunter und sehr oft Frauen- und Kindesinteressen gegeneinander aus. Zeigt sich auch in den Aussagen, darf sie an Frau von Beauvoir erinnern, wenn sie sagt, sie würde heute einer jungen Frau raten, nicht zu heiraten, denn das Kind, das ist das stärkste Glied in der Fessel einer Frau. Oder wenn Frau Schwarzer sagt, der wahre Feind ist nicht der gut deklarierte Fremde, ist vielmehr der eigene Vater, der Mann, der eigene Bruder. Das kann man alles noch diskutieren über diese Geschlechterkämpfe und die Emanzipationsbestrebungen in der Pubertät. Aber der eigene Sohn, das ist unglaublich. Und auch im Interesse meiner Kinder und im ständigen Umgang mit diesen Kindern war mir klar, ein Frauenbild, das im Widerspruch zur Mütterlichkeit steht, das kann nicht funktionieren, abgesehen davon, dass es auch ein Kurzzeitprogramm ist, weil nach einer Generation hätte es sich ja übrigens erledigt. Der zweite Punkt, der mir auch ganz klar geworden ist, welche Position wir für Frauen in unserer Gesellschaft wünschen, zwei Dinge sind zu berücksichtigen. Die Gesellschaft im Gesamten muss prospektiv bleiben. Wir können also nicht unsere Position anstreben, ohne daran ein Interesse zu haben, dass das Gemeinwesen im Gesamten gut lebt. Das heißt also, jede Position, die wir wollen, muss gleichzeitig mit berücksichtigen, was heißt es für das Gesamte. Und vor allem, wo konkurrieren frauenpolitische Ziele mit anderen sehr wichtigen Punkten, Demokratie zum Beispiel, Quote. Wenn ich die Quote auf die Politik übertrage und ich bin Landespartei, vor allem in einer Landesgruppe, und ich überlege mir, ich hätte 50% Quote, ich müsste aber einen guten Teil meiner Bezirksobleute, die demokratisch von ihrer Basis gewählt sind, vor den Kopf stoßen und müsste irgendwas den Hut Persönlichkeiten zaubern, die sich eben einer demokratischen Abstimmung nicht unterzogen haben. Also wie verhält sich hier die Position Frauenbestrebungen in Bezug auf konkurrierende, wichtige Punkte wie eben Freiheit und Demokratie? Und der dritte Punkt, und das konnte man an diesem Frauentag ein bisschen bemerken, ich lese zwar immer, jetzt wissen Sie, werden jetzt sicher alle von Ihnen das Buch von Barrentaire gelesen haben, das Neue, wo sie doch ein bisschen weinerlich über einen sogenannten Backlash jammert, den ich ja eigentlich gar nicht so sehe. Aber heuer am Frauentag ist es mir schon so vorgekommen, wenn ausgerechnet im Standard feminismuskritische Artikel veröffentlicht werden, dann lustige Reaktionen nach sich ziehen. Diesen Backlash fürchte ich mittlerweile schon auch. Wenn wir es nicht zusammenbringen, liebe Schwestern, unsere Rechte auf einer rationalen, begründbaren Position zu verteidigen. Es ist wichtig, dass das, was man behauptet, postuliert und daraus ableitet, auch eine wirklich gut argumentierbare Grundlage hat. Zu sagen, es gäbe Gender als soziales Konstrukt und es hätte dies alles nichts mit der Biologie zu tun, wird sich vermutlich vom naturwissenschaftlichen Standpunkt her nicht halten lassen.
Ja, vielen Dank für Ihre Eröffnungsreden. Der weitere Ablauf ist jetzt der, dass es mir vorbehalten sein wird, 2 bis 3 Fragen an die Diskutantinnen zu stellen und dann bitte ich die Zuhörer und Zuhörerinnen, sich mit Fragen zu melden. Ich darf einmal an beide Diskutantinnen einwerfen, es wird ja jedes Jahr vom Amt für Statistik in Österreich eine Statistik des Bruttojahreseinkommens von unselbstständigen Personen veröffentlicht. Und hierbei ist zu sehen, dass das Durchschnittsbruttojahreseinkommen eines Mannes bei ungefähr 30.000 Euro liegt und das Durchschnittsbruttojahreseinkommen einer Frau bei lediglich 18.000 Euro liegt. Ich bitte vielleicht Sie, Frau Steinbach, erklären zu versuchen, wie es dazu kommt und uns auch zu sagen, ob die Wege des Feminismus und des Gender Mainstreamings uns behilflich sein können, diese Missstände zu entfernen.
Also ich vermute,
dass diese Statistik einfach dadurch zustande kommt, dass Frauen tatsächlich in aller Regel Halbzeittätigkeiten oder tatsächlich als Zuverdienertätigkeiten unqualifiziertere Berufe machen. Wenn sie das tun, dann dürfen sie sich nicht beschweren. Wenn man sagt, ich werde nicht, dann natürlich dürfen sie das nicht. Also entweder ich studiere in aufwendiger Weise, zum Beispiel Medizin wie ich, jetzt ziehe das jetzt nochmal nach, weil ich mich persönlich nicht vorgestellt habe, ich bin praktizierende Ärztin seit vielen Jahren. Und wenn ich Medizin studiert habe, über so und so viele Jahre, und ich habe meinen Abschluss, dann kriege ich auch das Gehalt. Ich sollte zur Kenntnis geben, dass seit 1976, also in der Zeit, als sich der Feminismus die Truppen gerade gesammelt hatte, eine EU-Richtlinie herausgegeben wurde, also unabhängig und vor jedem Feminismus, dass sämtliche Geschlechtsunterschiede in Tarifverträgen zu streichen sind. Damals hat die Bundesrepublik ein bisschen rumgemacht, wurde ermahnt und seitdem, seit 1980 in der Bundesrepublik, in den meisten Ländern vorher, aus allen Tarifverträgen Geschlechtsunterschiede gestrichen worden. In Deutschland zum Beispiel das Beamtenrecht, das Tarifrecht und so weiter. Es gibt dort keine Geschlechtsunterschiede, sondern die Gehälter sind festgelegt nach Qualifikation erstens und natürlich Jahren der Berufstätigkeit. Und nichts anderes ist auch gerecht. Was denn sonst? Keine Anerkennung der Mutterschaft für Berufstätigkeit. Wenn ich Mutter bin, dann bin ich halt nicht Arzt, aber dann darf ich auch den Bauch nicht aufschneiden. Also das muss doch wohl gelten, dann bin ich halt Mutter. Das ist der Punkt. Und ich denke, dass die Statistik zum großen Teil daher kommt, dass Frauen häufiger in unterqualifizierten Berufen sind, aber das müssen sie ja nicht mehr. Wir haben eine völlig gleichheitliche Gesetzesgrundlage in der Verfassung, das ist in Österreich wie in Deutschland der Fall. In Deutschland im Übrigen seit der Novemberrevolution 1918 der Fall, dass in der Verfassung die Gleichheit in allen Punkten festgeschrieben ist. Wir haben gleiche Schulbildung unabhängig vom Geschlecht, also jeder, der will, der kann die Leistung auch bringen. Wenn er sie nicht bringt, dann darf er sich allerdings auch nicht beschweren. Und das muss doch der Grundsatz sein. Alles andere wäre doch nicht nur antibürgerlich und gegen das Leistungsprinzip, sondern auch ungerecht. Denn warum soll denn jemand eine Position wegen seines Geschlechtes und nicht wegen seiner Leistung bekommen? Das ist eine Diskriminierung an der Stelle, die den Posten wegen ihres Geschlechtes nicht bekommen, nämlich in dem Fall die Männer. Das wäre zur Quote zu sagen. Ich wollte noch mal einen Punkt ganz kurz zur Frau Rosenkranz erwidern. Die Frage der gesunden Gesellschaft mit den vielen Kindern. Meine Damen und Herren, wir haben eine globale Überbevölkerung. Jedes neue Kind, was in die Welt geworfen wird, ist ein neuer Arbeitsloser und drückt natürlich, was denn sonst.
Frau Dr. Steinbach, darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Ich lasse Frau Rosenkranz die Frage noch beantworten, dann können wir gleich dazu kommen. Frau Rosenkranz, der Spiegel.de schreibt in der Ausgabe vom Dezember 2010, Frauen verdienen 24% weniger als Männer, also es kommt auf das Gleiche ab wie die Statistik des Amtes in Österreich. Wie können Sie sich das erklären und wie glauben Sie, kann das verbessert werden?
Erstens einmal wäre es ein Argument gegen die jahrzehntelange feministischen Bestrebungen, dass es bis jetzt nicht gelungen ist, den Unterschied geringer zu machen. Könnten wir jetzt mal polemisieren. Hat ja auch was für sich. Es hat man sich jetzt mal immer wieder mit Dingen beschäftigt, aber genau das, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, ist eben ganz offenkundig noch nicht hinreichend gelungen. Diese große Diskrepanz, diese 30.000 zu 18.000 Euro, die mag wohl daherkommen, dass Sie hier eine Statistik haben, die nicht um die Teilzeitarbeit bereinigt ist. Wobei ich jetzt aus meiner Position sage, das ist kein Unglück, wenn Frauen oder Männer, auch karenzierende Männer, sich dafür entscheiden, in der Phase der kleinen Kinder diese Zeit auch mit ihren Kindern zum guten Teil zu verbringen. Es ist nur die Frage, was dann das für das Familieneinkommen heißt. Aber bleiben wir bei den Löhnen. Diese Diskrepanz eben, wie gesagt, besteht, so heißt es dann immer auch bei nicht und auch bei bereinigten Statistiken. Erstens einmal, wo sind die Tarifverhandlerinnen? Frage ich mich, also Kollektivverträge werden ausgehandelt und es ist bedauerlich, wenn es so ist und das mag wohl ein Grund sein, dass in manchen Sparten gut verhandelt wird und in anderen nicht so gut. Und eines dürfte auch der Fall sein, dass genau diese Sparten, diese Berufe und diese Berufsbereiche, in denen vor allem Frauen arbeiten, durchaus anspruchsvolle Berufe, es ist nicht nur eine Frage der Minderqualifikation, das würde ich mal nicht so sehen, wie die Gesundheitsberufe und die Pflegeberufe, dass die zu schlecht bezahlt sind. Jetzt kann man natürlich der Meinung sein, schauen wir, dass Frauen, also sollten sie auch, also die naturwissenschaftlich begabte Frau soll selbstverständlich Technikerin sein, ja überhaupt keine Frage, aber es muss einfach auch so sein, dass diese Berufe, die wir dringend brauchen, wie die Gesundheits- und Pflegeberufe, besser bezahlt werden, auch fix Teufel noch einmal sozusagen, wenn hier vor allem Frauen arbeiten und es hat keinen Sinn, Frauen davon abzuhalten, das zu tun und sie nur in andere Berufe zu lenken, wenn ihre Qualifikation, ihre Neigung woanders hingeht. Das heißt also, dringende Aufgabe für alle Politiker und Politikerinnen, hier dafür zu sorgen, gerade auch im Hinblick auf die demografische Lage, dass diese Berufe, die, und da bin ich ziemlich sicher, dass das einen bedeutenden Anteil daran hat, die Fraueneinkommen drücken, auch wenn es Ganzzeiteinkommen sind, dass diese Berufe besser bezahlt sind.
Danke, Frau Rundgratz. Ich darf jetzt Sie, Frau Dr. Steinbach, bitten, Ihren Gedanken von vorher noch einmal auszuführen.
Vielen Dank. Vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung, weil ich wollte nochmal darauf bestehen, es gibt, zeigen Sie mir den Tarifvertrag in Europa, der Geschlechtsdifferenzen bei gleicher Qualifikation erlaubt. Es gibt ihn nicht. Und ich wollte es nur noch mal sagen, das ist keine Verhandlungsfrage. Es gibt natürlich Berufe und Tätigkeiten, wo keine Tarifverträge existieren. Aber dann kann doch die Forderung der Gleichheit nur sein, Tarifverträge überall. Und das in einer Zeit, in der jetzt sämtliche Tarifverträge unter den Hammer fallen, nachdem das Schaufenster des Westens, was da die ganzen Jahre geglitzert und geleuchtet hat, endlich zugeklappt wurde, endlich natürlich aus Sicht der Herrschenden. Jetzt, wo alle Tarifverträge ausgehebelt werden, statt sich alle, die davon betroffen sind, darüber empören, kommen dann die Feministen daher und sagen, Quote. Das ist doch der entscheidende Punkt. Wir hatten über Jahre Tarifverträge und wenn sie nicht in allen Bereichen existieren, dann kann doch die einzige Forderung nur sein, die gleichen Tarifverträge überall. Stattdessen erleben wir in allen Bereichen, dass die Tarifverträge ausgehebelt werden. Und das ist doch der entscheidende Punkt. Und davon sind natürlich Männer und Frauen völlig gleich betroffen. Und sollten sich auch dabei solidarisieren, dagegen anzugehen. Statt dann eine Geschlechtertrennung und eine Entsolidarisierung herbeizuführen, was der Gender ja damit tut. Das wäre mal der eine Punkt. Ich wollte den Gedanken noch weiter ausführen. Meine Damen und Herren, die Welt ist voll und wird immer voller. Es wird eng und es wird immer enger. Die Menschen werden arm und immer ärmer. Und was ist die Staatspropaganda? Und von dem gleichen Staat getragen, der auch Gender als Staatspropaganda rausgibt. Gebären, gebären, gebären. Und wer soll dafür bezahlen? Diejenigen, die nicht gebären. Und ich muss sagen... Ja, aber das ist doch die Staatspropaganda, die doch an keiner Weise zu teilen ist. Wir müssen uns doch an das Verursacherprinzip halten. In einer Welt, in der keine Natur mehr übrig ist, in der jedes Kind, was auf die Welt kommt, ein Hartz-IVler, wird man in Deutschland sagen, oder ein Arbeitsloser hochwahrscheinlich wird, in dieser Gesellschaft an der Gebärschraube zu drehen und darüber zu jammern, dass infolge des hohen Lebensstandards, der in Europa ja lange existierte, endlich doch die Geburtenrate runterging auf 1,4. An dieser Stelle an der Gebärschraube zerdrehen, heißt doch nur, das allgemeine Elend aufzudrehen. Denn dann stehen doch noch mehr Lohndrückerschlange. Und der Lohn kann noch weiter erniedrigt werden. Das ist doch das einzige Prinzip, was das Drehen an der Gebärschraube ausmacht. Denn wenn die Leute Schlange stehen, dann sind sie erpressbarer. Und genau das haben wir jetzt. Und weil das zwischendurch nicht geklappt hat, weil es den Europäern gut ging und die Geburtenrate sank, deshalb hat man die Lohndrücker ins Land geholt. Das war doch der Grund. Und jetzt will man, dass es auch hier wieder richtig flutscht. Und das ist die Gebärpropaganda. Ich gebe Ihnen eine Zahl. In Deutschland werden 100 Milliarden Euro pro Jahr für Familienförderung ausgegeben. In einer Welt, die aus den Angeln berstet, keine Natur mehr übrig ist, und keins von den Kindern, was da in die Welt geschmissen wird, doch gefragt wird, ob es in einer Welt leben will, in der es keine Tiere mehr gibt und in der es keine lebenswerte Perspektive gibt, weil die Lohndrückerschlange stehen. So viel zur Gebärpropaganda.
Gut, ja, ich denke, dass sich dazu die Frau Rosen ganz direkt ist.
Wir werden unsere abwesenden Kontrahentinnen gar nicht vermissen, weil wir haben ja völlig unterschiedliche Meinungen. Aber vorher ganz kurz, wir führen ja auch einen braven akademischen Diskurs, deswegen möchte ich auf das Erste noch eingehen.
Sie haben recht, dieses Gegeneinander-Ausspielen nicht nur von Frauen und Kindern, sondern auch von Männern und Frauen ist angesichts der aktuellen Entwicklungen, vor allem der sozialen Entwicklungen, ein übles Spiel. Denn Sie wissen, am 1. Mai sind die Arbeitsmärkte völlig frei. Jetzt hat man zwar, ich glaube, auch in der Bundesrepublik, aber eben auch in Österreich dafür gesorgt, dass der Mindestlohn einzuhalten ist. Was ist das übrigens schon? Wenn also sehr viele Leute kommen, dann werden halt alle um den Mindestlohn arbeiten. Aber immerhin, das ist passiert. Aber, und das wurde noch gar nicht öffentlich diskutiert, und es freut mich, dass ich das hier sagen kann, um Sie darauf aufmerksam zu machen und das auch in Ihrem Bekanntenkreis so also weiterzutragen. Es kommt durch die Möglichkeit des Entsendens tatsächlich dazu, im Gegensatz zu dem, was unsere Politiker sagen, dass zu unglaublichen Löhnen gearbeitet werden muss. Heißt, wenn jemand eine Firma in einem EU-Land hat, ab 2013 übrigens zum Beispiel Bulgarien, Rumänien, dann kann er mit der Möglichkeit des Entsendens eine Person, die er dort angestellt hat, zu den Löhnen, die dort gelten, und in unseren Nachbarländern, ich bin in Niederösterreich, Tschechien, Slowakei und Ungarn, ist das Lohnniveau ein Viertel bis ein Drittel nur so hoch wie bei uns, zu diesem Lohnniveau Personen anstellen und in einer firmeninternen Entsendung, das ist ganz einfach, man ist eine Stunde 60 Kilometer ist man in Wien aus Znaim, kann er die Leute hier arbeiten lassen. Das heißt, es wird sehr wohl zu einem unglaublichen Lohndruck kommen, und es ist also, wäre jeder gut beraten, vor allem es wäre eine Aufgabe auch der linken Reichshälfte, darauf hinzuweisen, dass der Arbeitnehmer und vor allem auch der Arbeiter, der mit der Hand arbeitet, der Mensch, unter einem starken Druck arbeiten wird müssen in der nächsten Zeit. Zum Zweiten aber, ich darf Professor Birk zitieren, einer der renommiertesten Biografen, der auf das Argument, es gibt ja ohnehin so viele Leute auf der Welt, zu viele sozusagen, sagt, und wenn wir uns von der Landkarte nehmen, wird es nicht auffallen, stimmt. Das habe ich jetzt gerade so im Kopf, wobei aber China ja seine Geburtenrate stark limitiert. China wächst im Jahr um 26 Millionen Einwohner. Also die bringen das zusammen, dass sie es so weit reduziert haben. Ich wüsste jetzt die Zahl von Indien nicht, ist sicher bedeutend höher. Ne? Aber China 26, das weiß ich gesichert. Österreich hat 8 Millionen Einwohner. Was würde es nützen, wenn es uns nicht mehr gibt? Aber schon mal gar nichts. Ne? Das würde also an der Überbevölkerung überhaupt nichts ändern, nur wir wären weg. Das muss man mal ganz klar sagen. Und zum Zweiten, die großen Zahlungen für Familien, die getätigt werden, das völlige Gegenteil ist der Fall. Es ist das Prinzip des Sozialstaats, das im Rahmen des Umlageverfahrens, Sie kennen das alle, im Rahmen des Drei-Generationen-Vertrags, die Generationen untereinander solidarisch sind. Das heißt, während ich erwerbstätig bin, zahle ich mit meinen Beiträgen, ein Teil davon, von dem, was ich habe, zahle ich weg, mit meinen Beiträgen, die nicht mehr erwerbstätig sind, die aus irgendeinem Grund aktuell nicht erwerbstätig sein können, durch Unfall, durch Krankheit, durch irgendetwas, und ziehe eine neue Generation heran, Drei-Generationen-Vertrag, damit dann, wenn ich nicht mehr erwerbstätig bin, eine andere Generation nachgewachsen ist, um mir dieselbe Leistung zu bringen. Das heißt, die Familien erbringen damit, dass sie Kinder erziehen, die notwendige Voraussetzung dafür, dass es überhaupt einen Sozialstaat gibt. Und wenn man jetzt das gegenrechnet, was im Rahmen, das heißt ja nicht Familienförderung, sondern heißt Familienlastenausgleich, im Rahmen des Familienlastenausgleichs den Familien zurückgegeben wird, so ist es immer erst ein Viertel von dem, was sie aufwenden, um Kinder zu erziehen, obwohl das unbestreitbar für den Sozialstaat eine notwendige Voraussetzung ist. Noch einmal, Professor Birk, der das immer in sehr aphoristisch guter Kürze sagt, in unserem Sozialstaat, sagt er, profitiert von Kindern, wer keine hat. So ist es leider.
Ja, Sie können sich jetzt noch ich bitte Sie in einem kurzen Statement da auf das nochmal zu reagieren, weil dann kommen wir zur nächsten Frage.
Solange eine globale Überbevölkerung besteht, ist jedes weitere Kind eine Belastung für die Gesellschaft, weil, jetzt mal eine ganz einfache Rechnung, wer erwirtschaftet denn die Renten und die Arbeitslosen, Versicherungen oder Zahlungen? Das sind die Erwerbstätigen. Solange es Arbeitslose gibt, ist doch jedes zusätzliche Kind und damit spätere Arbeitslose eine Belastung für die Erwerbstätigen. Ich mache Ihnen das als Beispiel. Wir haben in Deutschland 5 Millionen Arbeitslose. Wenn die Geburtenrate weiter bei 1,4 bliebe und nicht gleichzeitig Lohndrücker reingeholt würden, dann würden wir nach einer gewissen Zeit diese Arbeitslosen reduziert haben. Mit der wunderbaren Folge, dass die Löhne und die Renten steigen. Solange es Arbeitslose gibt, und das ist ja eine globale Frage, ich bin natürlich dafür, dass die Geburtenkontrolle ein weltweites Programm ist, aber warum soll die weiße Rasse nicht damit anfangen? Sie hat ja auch mit dem Wimmeln angefangen.
Keine weiße Rasse.
Es gibt
eine reicht, verdammte Scheiße. Ja. Ja.
Ja, ich behalte mir vor, das nicht zu kommentieren.
Und ich sag's nochmal zu Ende. Ja. Die weiße Rasse hat mit dem Wimmeln
angefangen. Es gibt keine Rasse!
Deswegen sind sie hier noch! Das ist ja unglaublich. Das ist wirklich unglaublich.
Ich störe raus, aber nachzustarten.
Das ist unglaublich. Und natürlich gibt es eine weiße Rasse. Das
ist nein,
das ist eine Rasse, wo es keine Rassen gibt.
Ja, ist
das ein reaktionärer Müll?
Nein, nein, schieb raus! Ohne Verfassungsgesetz!
Was ich gesagt habe, ist, und ich wiederhole
es,
wirklich meinen wollen, den Saal zu verlassen und alle, die sich nachher dazu noch in gesitteter Form und Weise äußern wollen, zu bleiben. Gut, ich würde das auch. Ja. Dr. Steinbach, Sie sind an Bord und ich bitte Sie jetzt in den nächsten 5 Sätzen wieder fertig zu werden.
Jawohl.
Ja. Also natürlich gibt es die weiße Rasse und die weiße Rasse hat mit dem Wimmeln angefangen, deswegen bin ich der Ansicht, dass sie damit auch als erstes aufhören kann. Das ist nicht die Frage, ob jetzt die Österreicher aussterben, in Gottes Namen, dann sterben sie halt aus. Ich finde das nicht das Problem. Ich finde, dass die Menschen, die auf der Welt sind, den Anspruch auf ein menschenwürdiges Dasein haben, egal welcher Rasse sie angehören. Und wenn es dann am Ende mehr Neger sind, die übrig bleiben, oder mehr Chinesen, dann ist das doch egal. Entscheidend ist, dass die Menschen, die existieren, ein menschenwürdiges Dasein führen können. Und das können sie nur, wenn sie auf eine gesund geschrumpfte Bevölkerung auf dieser Erde als solche leben können. Das heißt, etwa bei 500 Millionen sind und nicht, wie wir inzwischen, bei 7 Milliarden. Unter diesen Umständen ist jede weitere Gebärpropaganda nichts weiter als Verelendungspropaganda. Und deswegen lehne ich sie auch ab. Und ich muss sagen, wenn die weiße Rasse mit dem Wimmeln angefangen hat, warum hat sie denn mit dem Wimmeln angefangen? Und in der Natur ist doch die Geburtenrate gar nicht so immens hoch. Warum ging das los? Es ging mit der Neuzeit in Europa los. Warum? Weil die ökonomischen Bedingungen besser wurden. Und später natürlich die Gesundheitsversorgung. Deswegen hat das Wimmeln in Europa angefangen. Beweis, wir haben hier keinen Wolf mehr, wir haben hier keinen Bär mehr. Da kann man sagen, Indien ist auch voll. Aber ein paar Tiger haben sie noch übrig. Ja, das ist doch so.
Ja. Sehr gut, wir werden das jetzt weiter so halten, dass wir zu jeder Frage jeder Diskussionsteilnehmerin jeweils 2 Statements erlauben und ich bitte Sie jetzt noch einmal das zweite Statement dann etwas kürzer zu halten, damit die andere Diskussionsteilnehmerin auch noch was sagen darf. Bitte sehr.
Welche Frage war jetzt? Noch einmal die Überbevölkerung?
Ja, wenn Sie vielleicht auf das antworten wollen oder wenn Sie das nicht für nötig halten, dann können wir zur nächsten Frage gehen.
Ich glaube, nur noch den einen Satz.
Ja.
Es wird deswegen, weil Europa sich aus der Geschichte nimmt, wird am demografischen Prozess auf der Welt sich nichts ändern. Ich freue mich, dass wir da sind und denke, dass wir vernünftigere Konzepte entwickeln müssen, aber gehen wir wieder zum Familienthema.
Ja, wenn der Ansturm aus der Zuhörerschaft so groß ist, dann eröffne ich jetzt die offene Diskussion und bitte um Wortmeldungen.